Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Heute möchte ich der biologischen Landwirtschaft auf den Grund gehen. Und wer könnte besser darüber Bescheid wissen als die Geschäftsführerin von Bio Austria, Susanne Meyer? Sie ist Agrarökonomin und führt seit 2015 Bio Austria, den größten Bioverband Europas. Liebe Susi, ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, über Bio in seiner gesamten Vielfalt zu sprechen und ein bisschen in die Thematik einzutauchen.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für diese Einladung.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir starten gleich. Und was mich schon interessiert ist, isst du immer Bio?
Ich esse sehr viel Bio, ja. Aber immer. Das wäre jetzt übertrieben. Also es gibt ein paar so Vorlieben aus meiner Jugend, die ich mitgenommen habe. Zum Beispiel, wenn ich in Wien auf ein Eis gehe, besonders gern zum Tuchlauben, dann schmeckt mir das auch besonders gut.
Und dann muss es nicht unbedingt
Bio ist. Also es gibt diese Fälle, wo eine Freundin von mir sagt, immer mit Liebe gemacht ist auch fast so gut wie Bio. Aber natürlich, ich habe Zugang zu diesen tollen Lebensmitteln, weil ich Zugang zu den Bauern und Bäuerinnen habe. Ich habe den eigenen Garten. Ich habe so viel zur Verfügung in biologischer Qualität, dass natürlich der Anteil unserer biologischen Produkte im Kühlschrank sehr, sehr hoch ist.
Ja, das kann ich mir denken. Ich möchte gleich weitergehen mit Bio Austria. Du bist ja Geschäftsführerin von Bio Austria, es ist ein Bioverband. Aber was so eigentlich so ein Bioverband macht, ist, glaube ich, den wenigsten klar. Und es wäre super, wenn du ein bisschen was erzählen könntest, was denn eure Aufgaben eigentlich sind und wie ihr organisiert seid.
Ja, Bio Austria ist, so sagen wir immer, der erste Ansprechpartner für Bio in Österreich. Das gilt einmal auf jeden Fall für die Biobauern und Biobäuerinnen und für alle, die es werden möchten. Das heißt, für uns stehen die Biobauern und Biobäuerinnen im Zentrum und wir unterstützen sie, wir servicieren sie, wir helfen ihnen sozusagen ihre Höfe gut biologisch bewirtschaften zu können, zum Teil auch ihre Produkte am Markt platzieren zu können. Wir helfen ihnen beim Marketing zum Beispiel, wenn es darum geht, Verpackungsmaterialien zu designen. Viele dieser Unterstützungsleistungen für unsere Mitglieder sind natürlich sehr wertvoll. Und eins ist mir besonders wichtig, ich sage immer, ruft uns an. Wir kennen eure Bedürfnisse nur dann, wenn ihr auf uns zukommt und wenn ihr sagt, sozusagen, was ihr auch braucht. Und wir haben ein Netzwerk an Beraterinnen, an Beratern, an Leuten, die unterstützen können. Und wenn wir uns nicht auskennen, dann versuchen wir, die richtige Telefonnummer, den richtigen Kontakt zu finden. Also das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe, die wir leisten können, dass wir für alle Fragen, die unsere Mitgliedsbetriebe haben, für alle Problemstellungen versuchen, Lösungen zu finden und Unterstützung leisten zu wollen.
Und ihr macht auch die Zertifizierung. Wenn ich jetzt sage, ich bin Bauer, wo auch immer, ja, ich komme aus Kärnten, also ich bin im Mölltal Bauer und ich möchte das auch machen, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Zertifizierung machen wir nicht. Stellen Sie sich das vor, weiß nicht, ob ich den Vergleich jetzt bringen darf, so wie beim Autofahren, also wenn Sie sich ein Auto anschaffen, dann müssen Sie eine Haftpflichtversicherung abschließen. Das müssen Sie tun. Und dann können Sie freiwillig zum Beispiel beim ÖMTC oder AB Mitglied werden, um Unterstützungsleistungen zu bekommen. Und so ähnlich dürfen Sie sich das auch bei Bio vorstellen. Wenn ein Betrieb auf biologische Landwirtschaft umstellt, muss er einen Vertrag mit einer staatlich akkreditierten Kontrollstelle abschließen. Da gibt es in Österreich 7 Kontrollstellen. Und diese, also die Zertifizierung, diese Kontrolle macht die staatliche Behörde sozusagen.
Das hängt am Landwirtschaftsministerium.
Eigentlich am Wirtschaftsministerium, aber wie gesagt, diese Kontrollstellen überprüfen die Einhaltung aller EU-Vorgaben, die eben notwendig sind, damit ein Biozertifikat ausgestellt werden kann. Und wir sind sozusagen dann der ÖMTC oder ABÖ, wir sind die Organisation, die den Bauern und Bäuerinnen Unterstützung gibt bei all ihren Fragen. Wir sind sehr intensiv bemüht,
Aber auch im Laufe dieses Zertifizierungsprozesses, weil man wird ja nicht von heute auf morgen Biobauer.
Nein, genau. Wir unterstützen und bilden aus und beraten, dass sie die Zertifizierung schaffen. Aber wir sind nicht die Zertifizierer. Okay. Das tun wir nicht. Also wir kennen die EU-Vorgaben, die Richtlinien und wir unterstützen die Betriebe dabei, alles richtig zu machen und alle Anforderungen zu erfüllen. Und
ihr seid ein bisschen die Fahrschule, aber nicht der Prüfer.
Ja, genau.
Nein,
so,
aber
so kann wenn wir bei diesem Bild bleiben, kann man das genauso auch sagen. Ja, genau. Und was wir aber schon noch haben, ist, dass wir ein bisschen strengere Richtlinien haben, als die EU-Bioverordnung vorgibt. Das kommt aus der Geschichte heraus, weil ja, als vor 40 Jahren sich die biologische Landwirtschaft entwickelt hat, gab es diese EU-Vorgaben gar nicht. Ja. Und da haben die Verbände, das ist in Österreich so und auch in Deutschland zum Beispiel oder in der Schweiz, haben die Verbände die Richtlinien gestaltet. Erst später wurde das dann von der staatlichen Behörde übernommen. Und was geblieben ist, sind ein paar Regelungen, zum Beispiel der Gesamtbetrieb, wo wir als Verbände sagen oder als Bio-Austria auch sagen, wir wollen da weitergehen, als die Regeln der EU-Bio-Verordnung sind. Bei uns ist es wichtig, dass ein Betrieb sich entscheidet, bin ich Bio oder bin ich nicht Bio. Und die Möglichkeit zu sagen, ich mache den Ackerbau konventionell und die Schweinehaltung biologisch oder umgekehrt, das gibt es bei uns nicht.
Also Bio und heißt in jeder Hinsicht alles Bio.
Genau, weil das uns einfach wichtig ist, das liegt in unserer DNA und da gibt es weitere zusätzliche Regelungen, wo wir strenger sind als eben die staatlichen Richtlinien. Da geben wir weitere Richtlinien vor und die werden aber auch wieder von dieser staatlichen Kontrollstelle für uns überprüft und dann an uns gemeldet. Wenn alles passt, bekommen Sie auch dieses Bio-Austria-Zertifikat, eine Höherqualifizierung sozusagen noch.
Aber das ist sozusagen, zuerst kriege ich einmal das Zertifikat. Aber wie lange dauert der Prozess von meiner Entscheidung, ich will Biobauer werden, ob jetzt im Ackerland oder als Tierzucht, aber grundsätzlich, man gibt es vielleicht Unterschiede, aber wie lange dauert sowas?
Das dauert zwischen 2 und 3 Jahre. Das kommt immer darauf an, im Ackerbau ist es eben so, je nachdem, wann die Vegetationsperiode beginnt oder wann der Umstellungsprozess begonnen hat. Auch in der Tierhaltung gibt es da eben so einen gewissen Fristenlauf, der ist ein bisschen komplexer, aber im Durchschnitt kann man sagen, 2,5, 3 Jahre dauert die Umstellungszeit. Und das ist auch wichtig, weil der Boden muss ja auch sozusagen sich umstellen. Mhm. Es ist ja, es liegt in der Natur der Sache, dass wenn ich vorher konventionell gewirtschaftet habe und dann sage, ich möchte meine Produkte biologisch vermarkten, dass eben im Boden auch noch gewisse Prozesse stattfinden müssen, damit es dann wirklich ein tolles Biogemüse wird oder Ackerfrüchte in Bioqualität sind.
Ja, das hat eine gewisse Logik, das stimmt. Ich würde noch einmal gern zurück zu diesen Ausnahmen oder zu diesen höheren Auflagen, die ihr als Bio Austria habt, weil ich habe mir das nämlich auch im Vorfeld auf unser Gespräch rausgesucht. Da gibt es ein paar Dinge jetzt, außer dass der Landwirt nicht sagen kann, ich habe Schweine konventionell und Ackerbau ist Bio. Da gibt es ja noch ein paar andere Dinge, dass die Düngemittel, Pflanzenschutzmittel werden noch weiter eingeschränkt, genau, als das in der EU der Fall ist.
Genau. Es gibt ein paar so Kernelemente, auf die wir sehr stolz sind und auf die wir auch sehr gut hinschauen. Eines davon ist eben, dass wir sehr streng sind, was die Düngemittel betrifft, weil für uns einfach wichtig ist, im Zentrum ist der Boden. Und alles, was sozusagen sich im Bodenlebewesen abspielt, hat ja Auswirkungen dann auf die Pflanzen logischerweise und hat dann Auswirkungen auf unsere Ernährung. Denn schon unsere Vorväter haben gesagt, also es gibt sozusagen nichts Gesünderes als eben Pflanzen und Tiere, die von gesunden Boden herauskommen. Und das kann uns ja auch als Köchinnen oder als Mütter und als Lebensmittelproduzenten nur ganz logisch erscheinen. Das heißt, das Düngerregime, da sind wir sehr streng, also die Einschränkung geht da deutlich darüber hinaus. Und wo wir auch noch sehr streng sind, ist quasi im Bereich der Futtermittel, also dass noch stärker eingeschränkt ist, mit welchen Biofuttermitteln unsere Tiere gefüttert werden müssen. Also wir schauen da sehr stark drauf, dass das entweder vom hofeigenen Betrieb oder, wenn das nicht möglich ist, Bio-Austria-zertifizierte Futtermittel aus Österreich auch sind.
Also sozusagen diese ganze Bandbreite, die eigentlich im Zuge der Landwirtschaft notwendig ist, Boden, Futter,
Kreislaufwirtschaft. Das genau. ist sozusagen unser oberstes Prinzip. Mhm. Also in Wahrheit kann man sagen, die biologische Landwirtschaft hat dieses Kreislaufwirtschaftsprinzip sozusagen als Grundprämisse und in diesem Kreislauf sozusagen bewegen sich die Betriebe und die Richtlinien und die Bewirtschaftung. Und das muss natürlich auch in Zeiten wie diesen noch weitergehen in Richtung Verpackungsmaterial einsparen. Da gibt es noch ganz viel auch zu tun, aber dieses Grundprinzip, dass der gesunde Boden gesunde Pflanzen hervorbringt, die Pflanzenrückstände dann auch wieder in den Boden eingebracht werden oder kompostiert werden oder eben auf diese Art und Weise auch dann der Dünger, den die Tiere produzieren, wieder auf das Feld zurückkommt. Das ist sozusagen die Prämisse, unter der die Biobetriebe arbeiten, die ganz hoch gehalten wird und die, glaube ich, auch diesen Erfolg ausmachen.
Ja. Österreich ist ja ein Vorreiterland, was Bio betrifft. Also ich glaube, Europameister immer noch.
Ja.
Naja, das ist ja schon was, auf was man stolz sein kann.
Genau, wir sind auch sehr stolz, genau. In Prozenten gesprochen natürlich, weil in absoluter Fläche ist Ozeanien oder so natürlich deutlich größer. Aber in Prozenten haben wir doch ein Viertel unserer Betriebe bewirtschaften ihre Höfe biologisch und das gibt sozusagen nicht, das macht uns nicht so schnell mehr nach. Und genau, und auch die Konsumentinnen und Konsumenten sind in Österreich überraschend und wirklich erfreulich treu. Also die ganze Diskussion, die jetzt in den letzten Jahren geführt wird, auch mit Teuerung und dass viele Menschen wirklich sparen müssen beim Lebensmitteleinkauf, das freut uns ungemein, dass in Österreich so viele Menschen Wert auf diese besonderen Lebensmittel legen. Mhm. Bio und billig geht nicht zusammen, schon per se nicht, mhm. ja. Aber der Wert dieser Lebensmittel, der wird immer stärker geschätzt und es gibt ganz viele Familien, die eben sagen, dafür will ich Geld ausgeben und anderswo versuche ich das halt dann auch ein bisschen einzusparen. Ja.
Ich glaube gerade, der Anteil liegt ja so bei 11% von genau. am gesamten Lebensmittelmarkt. Ja, genau. Und ein Thema, was ja da sofort aufpoppt neben Obst und Gemüse, ist ja das Thema Fleisch. Und es hat vor kurzem so eine Dokumentation gegeben am Schauplatz, ich weiß nicht,
ich hab's gesehen.
Hast du sie gesehen, ja. wo es eben auch um die sehr stark um die Schweine gegangen ja. ist, also auch um die Rindviecher, aber hauptsächlich ja. will ich jetzt auf die Schweine anspielen, weil Schweinefleisch in Bioqualität gibt es 3% in Österreich, was mir persönlich wahnsinnig wenig vorkommt. Und da kommt natürlich von Seiten der konventionellen Bauern immer das Argument, naja, der Preis. Mhm. Weil das zahlt keiner, mhm. was glaube ich zum Teil auch stimmt, aber da würde ich dann gerne deine Meinung wissen. Aber wo ich mir jetzt denke, es ist so schwierig auch für den Konsumenten und die Konsumentin überhaupt einmal Bio-Schweinefleisch zu kaufen. Also sind das nicht zwei Ecken, wo man da eigentlich ein bisschen anschieben müsste, weil ich würde zwar wollen, aber wenn ich jetzt zum Fleischer gehe und der sagt, na Bio-Schwein, das haben wir nicht. Ja. Also und ich kann das ja auch nicht von den Konsumentinnen verlangen, dass sich da jetzt jeder irgendwie stundenlang täglich damit beschäftigt. Die Leute haben ja nicht die Zeit. Ja. Das, also viele auch das Interesse nicht, aber auch wenn man will, ist es schwierig.
Genau. Das ist immer dieses Thema sozusagen Angebot und Nachfrage, ja, oder Henne und Ei, was ist zuerst da? Keine Frage. Also, wenn wir konkret das beim Bio-Schweinefleisch anschauen, dann ist es so, dass natürlich die Top-Qualitäten idealerweise ab Hof zu bekommen sind. Ich habe zuerst zu Beginn ja nur erzählt, was wir sozusagen als Bio-Verband für unsere Mitgliedsbetriebe machen, weil wir noch einen Teil davon ja. erzählt haben wir wieder aufgehört. Aber das kann ich dann noch nachholen. Aber was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass wir ja auch für die Konsumentinnen und Konsumenten sehr viel Informationsarbeit leisten. Und ein Beispiel ist zum Beispiel diese Biomaps. Wir haben also im Internet zu finden die Biomaps, wo Direktvermarktungsadressen wirklich digital zu finden sind. Es gibt auch die Einkaufsführer noch in analoger Ausführung, aber ich denke, heutzutage ist das sicher digital interessanter. Und wenn man da zum Beispiel dann hineingibt Wien und Bio-Schweinefleisch, dann würden die Einkaufsadressen sozusagen zutage kommen. Aber das ist sozusagen sicher für jene Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und die auch Freude daran haben, wirklich genau. mit den Bauern und Bäuerinnen in Kontakt zu treten. Was es in Österreich eben schon gibt, und das freut uns auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dass es durchaus auch die Bio-Qualität im Supermarkt zu kaufen gibt. Also Bio-Schweinefleisch zum Spiel gibt es sehr wohl beim Billa, beim Spar und auch beim Hofer. Und insofern ist es auch ein bisschen niederschwelliger zu bekommen. Allerdings, der Preis ist ein anderer. Und ich denke, jeder, der sich eben diese Bilder, Sie haben es angesprochen, vor Augen führt, die Platzverhältnisse, die Möglichkeit jederzeit in den Auslauf zu gehen, die Möglichkeit im Stroh zu wühlen, die Tiere, die Mutterschweine nie in so einem Kastenstand fixiert, immer frei, der gesamte Geburtsvorgang ein völlig natürlicher. All diese Dinge, das Biofood habe ich schon angesprochen, wenn nicht vom eigenen Hof, dann zumindest aus Österreich. Mhm. All diese Dinge sind natürlich deutlich aufwendiger, kosten Geld, der Stall muss viel größer sein, braucht viel mehr Platz, die Tiere wachsen langsamer, bewegen sich. Und man spürt es einerseits im Geschmack, also die Qualität ist sozusagen eine besondere, und wir, wenn wir sozusagen mit Konsumentinnen darüber reden, versuchen immer auch zu argumentieren, das Schnitzel könnte ein bisschen kleiner sein und dafür ein bisschen mehr Beilagen dazu, mhm. oder diese zurück ein bisschen zum Sonntagsbraten, das Besondere, das dann halt einfach wirklich so besonders gut schmeckt, aber es ist nicht mehr dieses Riesenschnitzel, das vom Teller runterhängt und dann gibt es ein kleines Kartoffel dazu. Man müsste das auch aus ernährungsphysiologischer Sicht wieder ein bisschen anders
angehen. Auch fürs Klima.
Auch fürs Klima, selbstverständlich. Und dann, denke ich, ist diese preisliche Komponente mhm. vielleicht auch schon ein bisschen mhm. entschärft.
Aber wie könnte man das, also das eine ist das Angebot. Du sagst, es gibt sehr wohl Angebot, aber der Preis ist halt schon für viele immer noch ein Thema. Da ist die erste Frage, warum ist es für viele Menschen so schwer vorstellbar, dass das billige Schnitzel und das Bio-Schnitzel, die Leute, glaube ich, machen, also viele, natürlich nicht alle, dann tatsächlich vor der Kaufentscheidung nicht wirklich einen Unterschied, weil sie so weit weg sind von der Landwirtschaft? Oder,
weil bestimmt, ja.
Ich kann es mir ja denken, wenn das jetzt ganz billig ist, dass man, das gibt ja genug Preisaktionen die ganze Zeit, machen alle Supermärkte, dass das kein glückliches Schwein war.
Genau, also ich glaube, dass alle Menschen, die darüber nachdenken, sich dessen bewusst sind. Ja? Und irgendwer in der Kette zahlt drauf. Wenn das Fleisch so billig am Teller oder in der Theke landet, dann zahlt das Tier drauf, zahlt der Bauer drauf oder vielleicht auch die Person, die im Schlachthof sozusagen mhm. diese Zerlegungen machen muss oder am Ende vielleicht sogar die Supermarktkassiererin an der Kasse. Also wenn Lebensmittel, die so lange brauchen, um zu wachsen und mit Leben erfüllt zu sein, um uns gesund zu halten, wenn die so billig angeboten werden, dann stimmt irgendwas nicht. Irgendwo in der Kette stimmt es mhm. nicht.
Und ich glaube, irgendjemand zahlt den Preis.
Irgendwer zahlt drauf, genau. Und die meisten Menschen, glaube ich, wenn sie sich hinsetzen, darüber nachdenken, wissen das. Aber es ist halt natürlich verführerisch im Supermarkt, wenn ich dann vier Fleischkategorien nebeneinander habe und der Preisunterschied so groß ist und ich weiß, was ich im Börsel habe und ich weiß, was vielleicht meine Kinder noch für Bedürfnisse haben, die sonst noch befriedigt werden wollen, dann ist halt das auch immer die Frage der Prioritäten. Denn wenn ich jetzt sozusagen vernehme, dass so viel geflogen wird wie schon lange nicht mehr, dass die Handys abenteuerliche Preise haben. Dass, also egal, es ist alles teuer geworden und dennoch sind es die Lebensmittel dort, wo man dann den letzten Cent oder den letzten Euro sozusagen anschaut.
Darf ich kurz unterbrechen, und zwar: Glaubst du, dass, also es gibt ja wahnsinnig viel Gütesiegel, weil das ist das Nächste, ja. Also gerade in dem Tierbereich, ich habe es mir jetzt im Vorfeld wieder angeschaut, ich meine, da gibt es ja 20 verschiedene, die kann ja keiner kennen. Jeder Supermarkt hat sein eigenes Gütesiegel und ich will jetzt gar keins herausnehmen, aber es vermitteln alle, dass das ein ganz hoher Standard ist, der meistens aber weit unter Bio liegt. Ja. Dass einfach diese Klarheit in der, oder Transparenz, oder wie immer man das nennen will, dass die Leute einfach verwirrt sind. Also dass die Gütesiegel eigentlich das schlimmer machen.
Vielleicht, ja. Also
eine Frage an dich.
Also es ist schwierig, schlimmer wahrscheinlich nicht oder sicher nicht, aber es ist schwierig, sich da durchzufinden. Und natürlich denke ich, jeder wird halt dann für sich auch dieses gute Gefühl haben wollen und sagen, naja, da ist jetzt eh ein Gütesiegel drauf, mhm, und das wird dann schon passen, weil, und da sind wir auf den Punkt, glaube ich, der uns als Gesellschaft auch trifft, wir sind zunehmend weit weg von der Landwirtschaft. Mhm. Es sind immer weniger Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, immer weniger, die wirklich wissen, wie schaut es auf einem Bauernhof aus, wie werden die Tiere gehalten, was ist das für Arbeit, wie wird die Arbeit gemacht. Ja? Und ich denke mal, zwei Generationen zurück kannten noch ganz viele jemanden, der in der Landwirtschaft arbeitet, haben noch ganz viele eine Großmutter, eine Tante, einen Cousin oder sowas gehabt. Und das geht jetzt immer weiter weg. Und den Zugang, das Gefühl zu haben, wie wird dort gearbeitet, wie werden die Tiere gehalten, wie werden die Äcker bewirtschaftet, das ist halt, das trifft halt immer weiter auseinander.
Aber wie, ja, kann man dem ein bisschen entgegenwirken? Weil das wird ja tendenziell jetzt nicht besser werden. Ja? Was ist es? Also ich habe auch schon in vielen Podcasts drüber geredet, ganz ein Bildungsthema natürlich, was lerne ich in der Schule oder wie geht man damit um? Oder ist es auch ein Thema, wo man sagt, ja, die Werbung vermittelt oft ein Bild, das mit der Realität halt gar nichts mehr zu tun hat? Oder ist es auch, könnte man über die Preisgestaltung etwas machen, ob das jetzt Steuern sind oder was auch immer? Also was wäre ein Hebel, der funktionieren würde?
Da bin ich überfragt. Bildung ist immer wichtig. Also die Aufklärung, die Bildung, die Information ist immer wichtig. Ich denke, es gibt in allen Medien die Bilder, die Berichte, die einen, die halt auch das Negative aufzeigen und die anderen, die halt schönes Heimatgefühl vermitteln und die kleinststrukturierten Betriebe vor den Vorhang holen. Und sozusagen das klare Bild, dass in Österreich die Landwirtschaft immer noch sehr, sehr klein strukturiert ist im Vergleich zu Norddeutschland, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und da rede ich gar nicht von Amerika und Übersee. Und auch in Österreich gibt es schon große Unterschiede zwischen sehr kleinen Betrieben, die im Gebirge auf steilsten Flächen wirklich sehr bescheiden ihre Höfe bewirtschaften und dann doch auch größeren, weil der Strukturwandel bedingt, dass weniger Bauern und Bäuerinnen dann größere Felder bewirtschaften. Und dennoch denke ich, dass wenn wir als Konsumentinnen offen durch Österreich fahren und durch die Landschaft fahren und ein bisschen auch sehen, wie wird hier gearbeitet, wie wird hier gewirtschaftet, dass diese Offenheit der Landwirtschaft gegenüber vielleicht ein bisschen helfen könnte. Einfach auch hinzuschauen und zu sagen, ich interessiere mich dafür, was steht da auf den Feldern, was sind das für Früchte, zu welcher Saison werden die geerntet, ist jetzt die Zeit für Erdbeeren oder ist jetzt die Zeit für Kürbis oder Kartoffeln und damit vielleicht auch wieder die Bereitschaft zu haben, dass die Kartoffeln nicht alle die gleiche Größe und die gleiche perfekte Schale haben müssen, sondern dass man heute halt einmal so ein schwarzes Auge auch wegschneiden kann oder dass wenn ein Wurm im Apfel ist, dass ich halt dann auch den Apfelputz wegschneiden kann oder solche Dinge. Wenn man das den Kindern quasi ein bisschen beibringt, dass das nicht ekelig und nicht, ich weiß nicht was ist, sondern dass man auch durchaus weniger verschwenderisch mit diesen besonderen Dingen umgehen kann, das wäre für mich eine wichtige Botschaft. Also weg von diesem Perfektionismus und diesem Schein letztendlich auch, dass das Wagerl voll sein muss, ja, und dann auf der anderen Seite so viel wegzuwerfen, weil es halt doch nicht gebraucht wird oder nicht mehr so schön ausschaut. Das wäre für mich ein großes Anliegen, weil Ich denke mal, wenn ich die biologische Landwirtschaft fördern will in Österreich, dann ist es eben so, dass es aufwendiger ist, dass es also nicht so kostengünstig ist und in mancherlei Hinsicht eben auch nicht diese enormen Erträge erwirtschaftet werden können. Und dann würde es bedeuten, wenn wir sagen, ein Drittel unserer Lebensmittel schmeißen wir in den Haushalten weg. Mhm. Wenn hier ein guter Hebel wäre, dann wäre ganz viel in die richtige Richtung bewegt.
Die Verschwendung ist ja in der Landwirtschaft auch ein Problem, oder? Die Lebensmittel, also nicht die Lebensmittel, sondern eigentlich das, was am Feld zurückbleibt oder auch nicht verkauft werden kann. Also ja. Gibt es da eigentlich Initiativen?
Da gibt es natürlich regionale Initiativen, das muss man sich kleinräumig vorstellen, dass eben beispielsweise Biobauern und Biobäuerinnen, wenn dann die Kartoffelfelder abgeerntet sind, die Nachbarn einladen, dass sie sich halt dann noch die nicht so schönen Kartoffeln rausholen oder dass eben auch gesammelt wird und das dann einer Spendenorganisation zugebracht wird. Also zum Beispiel unsere Obfrau, die Gerte Grabmann, hat, das war eine ihrer letzten Tätigkeiten, die sie noch gemacht hat, bevor sie ihr Amt sozusagen weitergegeben hat, dass sie ihre Kartoffeln, die sie da nicht verwerten konnte, der Wiener Tafel gespendet hat. Okay. Solche Dinge sind natürlich Einzelinitiativen und in den Regionen regional gute Geschichten, aber organisiert haben wir das nicht.
Gut, das lässt sich wahrscheinlich auch schwer organisieren, aber ich habe das Gefühl, es tut sich so, vereinzelt tut sich da wahnsinnig viel, ja, und ich glaube, es gibt auch viele Leute, also jetzt auch Privatpersonen, denen das schon sehr bewusst ist, eben auf Lebensmittelverschwendung zu achten, aber es gibt halt so eine Gruppe an Menschen, die da, wo man schwer hinkommt eigentlich auch mit diesen ganzen Argumenten und diesem Bewusstsein, ja, und das, du hast es eh gesagt, das fängt wahrscheinlich schon in der Schule an. Manche Kinder haben einfach auch da einen Startnachteil, ja.
Genau.
Das ist sicher ein Thema. Ich würde jetzt gern mit dir noch einmal so über die Prinzipien der Biolandwirtschaft sprechen. Aber du hast es ja schon gesagt, das EU-Biosiegel ist ja das grüne Blatt, das man auf den Lebensmitteln findet. Das Bio-Austria ist relativ leicht zu erkennen, weil es einfach auch klar mit Gelb-Grün markiert ist, kennt, glaube ich, eh jeder. Und eben diese höheren Standards. Jetzt gibt es zwischen Österreich, also zwischen Bio-Austria und dem EU-Gütesiegel schon eine Steigerung eigentlich der Lebensmittelqualität und viele haben ja immer diese Bedenken, wenn sie jetzt etwas kaufen, was bio ist, was jetzt vielleicht nicht regional ist, sondern von wo auch immer, ja. Wie läuft es dort? Also diese Sicherheit zu haben, dass das Bio auch wirklich Bio ist. Also tatsächlich diese Kontrolle, da haben viele Menschen Sorgen. Was kannst du da denen mitgeben? Oder wie kann man das entkräften? Oder kann man es gar nicht entkräften?
Doch, das kann man schon entkräften. Also ich glaube, die Prinzipien von Bio würde ich einmal so formulieren, dass ich sage, die erste wichtige Säule ist prinzipiell der Ansatz aller Biobäuerinnen und Biobauern, was gut für die Umwelt ist, ist auch gut für uns. Also einfach dieses Grundverständnis durch eben natürliche, kreislauforientierte Landwirtschaft, die Umwelt zu schonen und für uns Menschen wirklich gesunde Lebensmittel zu produzieren in einer gesunden Umwelt. Und dieses Prinzip gilt in Afrika für einen Biobetrieb genauso wie in Europa oder wie in Österreich. Und wenn man als Beispiel zum Beispiel Kaffee Bio Fair Trade oder so hernimmt, dann wird das so richtig quasi auch sichtbar. Eben mit der Natur, in der Natur, für die Menschen, kooperativ. Also alles, was gut ist für die Umwelt ist sozusagen dann auch gut für den Menschen, der diese Produkte konsumiert.
Das Fairtrade-Siegel macht ja dann die soziale Komponente auch noch dazu. Ja.
Aber auch wenn ich eben Bio-Bananen oder Bio-Orangen oder egal welche Produkte in Bioqualität quasi aus anderen Ländern, steht immer dieses Grundprinzip, keine chemisch-synthetischen Spritzmittel, keine chemisch-synthetischen Düngemittel. Das ist Gesetz, das ist sozusagen das Wichtigste überall auf der Welt und insbesondere dort, wo das grüne EU-Biologo dann diese Garantie abgibt. Eine zweite wichtige Säule ist die Würde der Tiere. Also auch das ist generell für alles, was im Bio angeboten wird, eine der wichtigsten Säulen. Die Tiere werden so gehalten, wie es ihren natürlichen Artvorkommen sozusagen entspricht. Und da wird eben drauf geschaut, dass sie genügend Platz haben, dass sie das Biofutter haben, dass sie sich bewegen können, dass sie Einstreu haben und ihre natürlichen Gegebenheiten sozusagen vorfinden. Und weil wir die Bioschweine zuerst angesprochen haben, die können einfach im Matsch suhlen, das ist so. Die Geflügel kann Körner picken, die können die Staubbäder nehmen. Sie bekommen keine Antibiotikagaben vorsorglich, weil sie es nicht brauchen, weil sie grundsätzlich durch die Bewegung und die frische Luft einfach robuster sind. Es sind andere Sorten, sind andere Rassen zum großen Teil. Und das merkt man dann letztendlich schon auch im Fleisch, in der Fleischqualität, in der Milchqualität auch nachweislich. Ja. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Geschichte. Und weil du es angesprochen hast, die Kontrolle. Was auch überall auf der Welt gilt, ist, Bio ist kontrolliert. Jetzt kann man natürlich sagen, je weiter weg, desto weniger gut sehen wir jetzt hin, wie wird kontrolliert, wer kontrolliert und was gibt es da sozusagen für Dinge. Aber alles, was mit dem grünen Blatt ausgezeichnet ist, ist nach der EU-Bio-Verordnung kontrolliert und wird mit Sicherheit den Kriterien entsprechen und von daher auch für uns Konsumentinnen ein sicheres Bioprodukt sein.
Bio überall Mindestkriterien, in Österreich ein bisschen besser, um es einmal so auszudrücken, das spricht ja sehr viel für regional. Wie siehst denn du sonst diesen Regionalbegriff? Ist der, also ich habe ja auch schon mit Biobauern gesprochen, die haben immer ein bisschen dieses Thema, wenn auf nur regional so hingewiesen wird, dass das Bio eigentlich ja viel mehr bedeutet, dass das auch so ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil ist. Wie empfindest du das?
Naja, ist immer die Frage, ich finde es immer recht spannend zu sagen, Bio oder regional. Also Bio aus Österreich ist ja das regionale Bio. Ich finde das immer recht spannend.
Das beste Bio, ja.
Genau, weil wenn da diskutiert wird, was ist gescheiter, Bio oder regional, dann muss ich mir immer die Frage stellen, ja, wo sind denn meine Mitgliedsbetriebe daheim? Die sind im Mühviertel, die sind im Lavantal, die sind im Burgenland, die sind ja sowas von regional. Regionaler geht es ja gar nicht mehr. Ja? Das heißt, diese Diskussion ist grundsätzlich schon einmal eine interessante, wenn innerhalb von Österreich um und um diskutiert wird, was ist gescheiter, Bio oder regional, dann muss ich sagen, Bio aus der Region ist ja genau das Optimale, das wäre es doch. Ja? Und wenn diskutiert wird, ob gescheiter ist Bio aus, weiß ich nicht woher, oder das Regionale, dann muss man sich das Produkt anschauen. Dann kommt es natürlich darauf an, ob ich sage, naja, wie werden denn die Früchte produziert, wie viel Spritzmittel wird eingesetzt, wie viel Düngemittel wird eingesetzt, oder wie werden die Tiere gehalten? Und das lässt sich dann nicht über einen Kamm scheren, weil es mit Sicherheit in Österreich regionale Strukturen gibt, wo ich sage, also das, wie gesagt, mit Liebe gemacht, habe ich kein Problem damit.
Ja? Aber es ist aber auch es in Österreich auch nicht anderes. Alles mit
genau,
Liebe gemacht.
Genau, ja. Und es gibt auch anderes. Und da ist halt natürlich die Abwägung, sicher nicht leicht für jeden Konsumenten. Aber grundsätzlich, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es eben die Unterstützung der österreichischen Biobauern und Biobäuerinnen, weil ihre Produkte einfach unter idealen Bedingungen, unter idealer Schonung unserer Umwelt, unseres Klimas und auf den Gesichtspunkten der Würde der Tiere und eben der Regionalität letztendlich dann auch produziert sind. Und je mehr wir als Konsumentinnen das unterstützen, je mehr wir da bereit sind, sozusagen auch die Produkte zu kaufen, desto eher wird sich die Landwirtschaft in diese Richtung entwickeln. Und wenn wir als Konsumentinnen immer nur sagen, billig muss sein und viel muss sein und hauptsächlich die Portionen groß und es ist eh egal, wie viel das man wegkauft.
Genau, und das halbe Schnitzel haben wir weg, anstatt dass wir es gar nicht kaufen und dafür mehr ausgeben.
Genau, dann wird sich die Landwirtschaft in Österreich in eine Richtung entwickeln, die halt mehr und mehr diesen großen Strukturen angepasst wird. Und da stelle ich mir dann immer die Frage, ob es nicht ganz viele Menschen in Österreich gibt, die das nicht wollen, die eigentlich dieses ideale oder vielleicht sogar idealisierte Bild dieser kleinstrukturellen Landwirtschaft schon gerne hätten.
Ich glaube, das ist ja der große Vorteil auch der österreichischen Landwirtschaft. Also du hast es eh eingangs auch angesprochen in Deutschland oder also nicht in Holland. Ich meine, das ist ja Industrie teilweise, was da passiert. Genau. Jetzt natürlich auch, gibt es auch Ausnahmen, aber in Österreich ist doch kleiner, strukturierter. Das heißt, es ist schon einmal ein Unterschied, was ich bekomme als Bio. Das ist nämlich auch so ein Thema. Bio ist ja jetzt nicht nur ob aus Österreich oder woanders her. Ich habe schon auch noch dieses Thema, manchmal steckt mehr Handwerk dahinter, genau, und manchmal weniger. Ja? Also es ist nicht jedes Bio gleich, weil wenn ich den Käse vom Biobauern kaufe oder den Bio-Käse aus der Großmolkerei, habe ich noch einmal eine Differenzierung. Und ich glaube, das ist auch nicht jedem immer so ganz bewusst, dass sich das natürlich auch im Preis zeigt.
Genau, aber das Schöne ist doch, dass wir so eine Vielfalt haben und dass wir für all unsere Anlässe unterschiedliche Qualitäten dann auch zur Verfügung haben. Mhm. Denn ich denke, man wird nicht jeden Tag im Alltag dieses besondere Stück Käse aus dem Handwerk genießen können, aber zu manchen Situationen macht dann dies vielleicht jetzt genau die Freude, wo ich sage, das ist es mir auch wert.
Wie viele Biobauern gibt es denn eigentlich in Österreich?
24.000 Biobetriebe. Mhm. Genau. Und ungefähr 12.500 sind bei uns im Verband auch Mitglied.
Es gibt dann noch wie viele andere Verbände? Gibt es noch?
In Österreich gibt es noch kleine Verbände aus der Geschichte heraus, die insgesamt zusammen ungefähr 3.000 Mitgliedsbetriebe haben und es teilt sich auf kleine Verbände wie eben Erde und Saat, Urbi, Bio-Enstal, Naturland gibt es da.
Aber ihr seid der Größte in Europa, also die meisten finden sich bei euch. Was mich interessieren würde, ist einerseits, gibt es bei den Biobauern auch so ein Bauernsterben? Das ist jetzt ein bisschen ab. Blöde Bezeichnung eigentlich.
Strukturwandel würde ich es nennen.
Ja,
Bauernsterben gefällt mir jetzt nicht so gut. Der Strukturwandel ist leider bei den Biobetrieben nicht anders als anderswo. Und das hat einfach, glaube ich, schon damit zu tun, dass die Biobauern und Biobäuerinnen auch in einem wahnsinnigen Korsett an Anforderungen stecken. Also alle Kriterien, die sie einhalten müssen, alle Richtlinien, alles, was notwendig ist, um eben die österreichischen nationalen Vorgaben einzuhalten. Das ist schon ein sehr, sehr striktes Korsett und die Freiheit des Unternehmers ist da bei weitem nicht so groß, als wir uns das vielleicht auch vorstellen. Und es gibt viele Höfe, wo eben dann trotzdem auch junge Menschen sagen, ich gehe lieber in einen Beruf, da habe ich geregelte Arbeitszeiten, da weiß ich, dass ich 5 Wochen im Jahr frei habe und da mache ich halt meinen 8-Stunden-Tag und das ist auch gut bezahlt. Es gibt keinen 8-Stunden-Tag in der Landwirtschaft und es gibt
keinen Urlaub
und wenn auf den Verpackungen der Handelsketten steht 365 Tage Auslauf, dann heißt das auch, dass wenn das Kind Erstkommunion hat, in der Früh muss zuerst in den Stall gegangen werden, müssen die Tiere nach draußen gehen dürfen, muss irgendwer da sein, der darauf schaut, dass alles in Ordnung ist. Und das ist halt das Leben in der Landwirtschaft, das von vielen so geschätzt wird, aber das halt auch irgendwie Einschränkungen hat und hart ist. Ja. Und auch von den Einkommen her, wenn man sich die grünen Berichte anschaut, also wirklich sehr, sehr gering sind.
Was verdient der Bauer-Durchschnitt?
Also Nein, das kann man so nicht sagen. Aber wenn man sich die durchschnittlichen Einkommen anschaut, dann muss man einfach sagen, das ist nicht honoriert, diese Arbeitsleistung. Da gehört ganz viel Herzblut dazu und ganz viel.
Gut, die Stunden darf man sicher nicht durchrechnen.
Das darf man nicht rechnen. Und auf den meisten Höfen gibt es Gott sei Dank eben verschiedene Generationen, wo eben der Großvater und die Großmutter noch so viel unbezahlte Arbeit machen und so weiter. Also es ist die Idylle schon ein bisschen getrübt durch diese wahnsinnigen Anforderungen, die gesetzlich da sind, die auch von den Marktpartnern, von den Anforderungen da sind. Und werden die Betriebe weniger, von Jahr zu Jahr werden die Betriebe weniger.
Und wie kann man dem Einhalt gebieten? Was könnte man da tun, welche Unterstützung könnte es da geben, dass man das aufhaltet, diesen Strukturwandel?
Also das scheint mir nur über die öffentlichen Transferzahlungen möglich zu sein. Wenn es uns als Gesellschaft wert ist, dass eben die Höfe, auch die kleinen Höfe bewirtschaftet werden, dass die Milch auch im hintersten Winkel abgeholt wird, obwohl die Transportkosten dann deutlich höher sind und dass eben dort auch die Infrastruktur erhalten bleibt, weil auch junge Familien auf den Höfen möchten ein Internet, möchten einen Zugang zu Freizeitmöglichkeiten, brauchen vielleicht Kinderbetreuung oder Musikschule für ihre Kinder und öffentlichen Verkehr oder all diese Dinge. Und je schwieriger es wird, quasi auf den entfernteren Höfen wirklich auch diese heutigen gesellschaftlichen Möglichkeiten zu haben, desto weniger werden junge Leute wirklich bereit sein, das auf sich zu nehmen, fürchte ich. Mhm. Also ich glaube, es bräuchte da die Honorierung der Gesellschaft, um das flächendeckend in Österreich in dieser kleinen Strukturiertheit aufrechtzuerhalten.
Der Gesellschaft und auch der Fördermittel.
Genau. Der Politik,
ja, der Fördermittel, also, entsprechend auch ausgeschüttet werden, nicht nach Größe, sondern eigentlich auch nach Qualitätskriterien.
Ja, genau, unbedingt nach Qualitätskriterien, weil das gerade auch, was das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz betrifft, unglaublich wichtig ist. Weil die Reparaturkosten, braucht man ja nur schauen, sind ja unendlich hoch. Ja? Und das zu erhalten, das Grünland zu erhalten und diese Möglichkeiten zu erhalten, dazu braucht es quasi Transferleistungen. Da könnte ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil zuerst gesagt wurde, sehr viel weniger Fleisch ist gut für das Klima. Mhm. Ja, ist zweifelsohne richtig. Nur was ich weiß aus zahlreichen Studien, ist, dass die Kuh nicht der Klimakiller ist, von dem da immer die Rede ist, weil die Kühe dieses Gras gut verwerten können. Und das Gras, wenn es von der Kuh quasi immer weggefressen wird, enorme CO2-Bindefähigkeit hat. Und über diese, also eine Verwertung des Grünlandes über Wiederkäuer ist ein ganz wesentlicher Beitrag für unsere Ernährung und deutlich weniger klimaschädlich, als immer gesagt wird, weil in diesen Berechnungen wird immer eingerechnet, dass die Kühe oder die Wiederkäuer mit Soja und mit Getreide gefüttert werden. In der biologischen Landwirtschaft, insbesondere bei BioAustria, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Wiederkäuer mit Gras gefüttert werden. Mhm. Und wenn sie mit Grundfutter gefüttert werden, schaut die Klimabilanz ganz anders aus. Okay.
Also auch ein wesentlicher Unterschied. Das hat mir auch ein Biobauer mal erzählt, wie der Michael Kirschbaumer, den kennst du möglicherweise eher aus Radenthein. Auch da sind wir ja jetzt in der gebirgigeren Gegend, also auch diese Landschaftspflege, die eigentlich ja auch einen wesentlichen Anteil hat. Die Leute gehen gern Mountainbiken, aber dass die Alm so beieinander ist, dafür braucht es auch die Bauern, dafür braucht es auch die Tiere. Also das ist ja nicht so isoliert zu betrachten. Also ich glaube, das ist ja auch eine komplexere Geschichte. Genau. Und die Kühe, die in der Nockalm unterwegs sind, die sind sicher nicht unser größtes Problem und die haben auch ein würdiges Leben und viele andere ja auch, die Bio aufwachsen. Ich glaube, da geht es ja auch wieder um diese Mengen an Tiere, die so industrialisiert gehalten werden in irgendwelchen Riesenweiden mit Tausenden, Zehntausenden Tieren, wo die Probleme eigentlich anfangen, wo dann das Soja abgeholzt wird im
Regenwald abgeholzt,
Regenwald für Sojaanbau. Also ich glaube, man kann es eigentlich nie nur so sich einen Aspekt draus
picken.
Also das ist, weil wir von Nachhaltigkeit reden. Bio hat ja überhaupt die Biolandwirtschaft. Wir haben es eh schon gehabt, Kreislauf, Biodiversität, dieser Humusaufbau, dass der Boden eigentlich gesund ist und damit auch gesundes Gemüse und Obst und Früchte und Getreide liefert, ist ja das eine. Aber die andere Geschichte ist ja auch, wenn man jetzt das Positive an der Klimaveränderung sieht, dass bei uns mehr wächst, als es früher war. Wie hat sich denn das verändert eigentlich? Es wachsen ja Dinge, die wären ja vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Da haben sich aber schon sehr viele Biolandwirte auch eine Nische gesucht. Magst du da ein bisschen erzählen, weil das finde ich eigentlich ganz spannend, was sich da tut?
Ja, da tut sich was, aber eben in Nischen. Zum Beispiel Reisanbau im Burgenland oder Süßkartoffel ist ein Klassiker, den hat es vor 15 Jahren, also hat es die Süßkartoffel in Österreich nicht gegeben. Es gibt Erdnüsse, es gibt alles mögliche, Melonen, das halt da ausprobiert wird. Das ist eine insofern gute Entwicklung, weil man sagt, je mehr Obst und Gemüse wir auch selber produzieren können, desto weniger brauchen wir aus Spanien oder anderen Ländern. Und da haben wir auch im Biobereich sicher noch ganz viel Potenzial. Dennoch fürchte ich, dass die Probleme ein bisschen größer sind als der Nutzen. Denn die
auf
Trockenheit
jeden Fall, aber das mal etwas macht, Positives.
Ja, genau. Nein, aber die Trockenheit macht auch den Biobauern wirklich enorm zu schaffen. Auch wenn die Böden mehr Wasserhaltemöglichkeiten haben, weil sie eben besser durchwurzelt sind und das Bodenlebewesen gesunder ist. Aber die Trockenheit ist ein riesiges Problem. Dann kommen Schädlinge plötzlich, die wir nie hatten, die den Bauern ihre Ernten kaputt machen. Dadurch, dass keine chemisch-synthetischen Spritzmittel verwendet werden dürfen, leiden die Biobauern und Biobauerinnen da schon einigermaßen drunter. Und es ist, also das ist schon eine Herausforderung, wo jeder Bauer, jede Bäuerin am eigenen Leib spürt, wie wichtig es ist, eben zu schauen, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass das klimaschonend, ressourcenschonend gewirtschaftet wird. Und da hat sich schon in den letzten Jahren noch ganz viel auch bewegt, wo auf den Höfen versucht wird, mit Photovoltaik, mit nachwachsenden Rohstoffen und so weiter zu schauen, dass auch die Höfe ein bisschen unabhängiger werden und insgesamt klimaneutral wirtschaften. Der Humusaufbau, das hast du genannt, ist da eine ganz wesentliche Geschichte dazu. Und das war ja lustig, es hat vorige Woche oder so, wurde eine Studie präsentiert im ORF, dass eben die Regenwürmer auch so wichtig sind. Jetzt hat man jahrzehntelang von der Biene gesprochen und jetzt plötzlich merkt man eben auch, dass die Regenwürmer so wichtig sind, weil sie imstande sind, den Boden fruchtbar zu halten und damit eben den Beitrag leisten, wenn es so trocken ist oder wenn es so feucht ist, dass der gesunde Boden dann die Pflanzen ernähren kann.
Das finde ich ja echt spannend, weil biologische Landwirtschaft fördert ja dadurch, dass keine Pestizide eingesetzt werden, natürlich auch die Insekten. Und die Insekten sind natürlich Voraussetzungen, jetzt nicht nur für Bestäubung, sondern eben auch für die Bodengesundheit eigentlich.
Ganz genau.
Ist das eigentlich, weil das ist auch noch etwas, was immer wieder kommt, dass das ein Problem ist, wenn jetzt ein Biobauer neben einem konventionellen Bauern ist, dass sagen viele, aber hört man immer wieder als Argument, aber da daneben ist ja der spritzt das Gift in die Gegend und wie soll denn die Insekten fliegen ja hin und her. Ist das ein Thema? Oder?
Also die
du Abdrift, kennst dieses Argument. Genau.
Die Abdrift ist gelegentlich ein Thema. Allerdings die Kontrollstellen, von denen wir zuerst gesprochen haben, die kommen ja einmal im Jahr auf den Hof hin. Ja. Und wenn jetzt tatsächlich, so geht es einmal, ein Herbizid, also ein Unkrautvernichtungsmittel, abgedriftet wird auf das Nachbarfeld, das sieht man. Also man sieht sofort, wo ist das Biofeld mit den Beikräutern. Okay. Früher hat man immer gesagt, die Biobauern, die kennt man, weil sozusagen die Felder schlampiger sind, nicht so perfekt ausgeräumt. Und diese Beikräuter, die ja was Positives sind, die machen die Bodenbedeckung, die schützen vor der Austrocknung, die machen deutlich mehr Durchwurzelung, also die sind ja auch gewünscht. Die wären, wenn sie vom Nachbarfeld sozusagen da mit einem Spritzmittel
niedergemacht werden.
Das kennst du sofort. Aha, also das okay, müsste das man sofort sehen. Okay. Genau.
Mhm. Na gut, aber das ist ja schon einmal gut zu wissen für alle, die Sorge haben, dass das überspringen könnte, mehr oder weniger. Bevor wir zu am Ende kommen, müssen wir noch ganz kurz über Gastronomiekennzeichnung reden. Jetzt mache ich zwar einen harten Schnitt, aber das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich mir denke, das müsste ja gerade für euch aus der Biolandwirtschaft heraus ein wahnsinniges Interesse sein, das transparent ist für den Gast. Im Supermarkt ist es nämlich wesentlich transparenter. Wo kommen eigentlich die Dinge her, die da auf der Speisekarte stehen?
Genau, ist uns ein großes Anliegen und wir kämpfen auch eben bei den nationalen Regelungen intensiv dafür, dass eine Kennzeichnungspflicht kommt, dass wenn ein Gastronom Bio draufschreibt, auch Bio drin ist. Jetzt muss man sagen, wenn verpackte Getränke zum Beispiel serviert werden, also wenn ein beispielsweise Bio-Apfelsaft verpackt, original verschlossen mit dem Etikett als Bio gekennzeichnet ist ja kein Problem, da sieht man es ja sowieso. Ein Thema wird es dort, wo es quasi in der Küche verarbeitet wird und weitergearbeitet wird. Und eben, um da wirklich die Transparenz herstellen zu können, braucht es ein Mindestmaß an Kontrolle. Und da sind wir seit Jahren massiv dabei, das einzufordern, weil immer mehr Menschen, die eben zu Hause bereit sind, Bio-Lebensmittel zu kaufen, denen das wichtig ist, die bereit sind, in der Gastronomie das Produkt dann auch zu bestellen oder auf der Speisekarte auszuwählen, die sollen sich sicher sein. Und dazu braucht es ein Mindestmaß an Kontrolle. Wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen, ob es gelingt, auch hier mehr Transparenz hineinzubringen.
Das eine ist die Kontrolle, ob es dann wirklich Bio ist. Das andere ist, dass man auch wirklich klar sieht, woher kommt es.
Noch, genau. Das eine ist, dass wenn draufsteht, das ist die Bio-Weidegans, ja, genau. Dass es auch wirklich alles, was da verkauft wird, Bio-Weidegänse sind und nicht zwei und die anderen kommen anderswoher. Aber die genau, und was wir uns natürlich wünschen und was wir auch, wenn wir in Kontakt sind mit Gastronomen, immer empfehlen, dass wirklich hingeschrieben wird, woher haben wir denn die Produkte. Weil meist sind es die Gastronomen, wenn sie Bio kaufen, die ohnehin Zugang haben zu besonderer Qualität und die auch Lebensmittelproduzenten vor den Vorhang holen wollen, das dann hinschreiben. Das ist sozusagen das Gemüse vom Stecherbauer, der halt auch in Leogang seine Felder hat und dort wird das gekauft und verarbeitet. Oder das sind die Milchprodukte vom Direktvermarkter oder das Kalbfleisch vom Huberbauern. Das wäre natürlich zusätzlich der Wunsch und ich glaube, dass die Konsumentinnen und Konsumenten das interessiert und dass sie das auch gerne schätzen.
Glaube ich auch. Gibt es sonst noch ein Thema, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, wo wir auch, wir haben viel über Klima geredet, Nachhaltigkeit, die Schwierigkeiten auch, die es gibt bei Bauern, wo du sagst, ja, da müsste sich jetzt eigentlich noch was ändern, beziehungsweise das ist eine große Hürde, die wir gerne nehmen würden, aber da brauchen wir Unterstützung. Gibt es da noch Themen?
Ja, also die Unterstützung, die wir uns wünschen, ist eben einerseits von den Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin das Vertrauen zu haben. Und ich denke mal, was wir als Bio Austria da bieten können, ist eben wirklich dieser unmittelbare Kontakt zu den Bauern und Bäuerinnen. Wie wir es angesprochen haben, je weiter ich weg bin von der Landwirtschaft, desto leichter greife ich zu No-Name-Produkten, weil ich keinen Zugang habe. Und wir können eben oder wir stellen auch die Kontakte her bei Biofesten, bei diversen Veranstaltungen, auch in unseren Medien, auch auf unserer Plattform, im Internet, wirklich zu den Bauern und Bäuerinnen über die Schulter zu schauen und wirklich zu sehen, wie sie arbeiten, um das Vertrauen zu bekommen. Denn die Werbung ist die Werbung, ja, und da wird natürlich klarerweise von Agenturen das Beste herausgeholt. Das, was wir bieten können den Konsumentinnen und Konsumenten, ist quasi die Aufklärung, die Information, den Zugang zu den Bauernhöfen. Wir haben eben auch auf unserer Plattform diese Schau zum Biobauernhof Plattform, wo Exkursionsbetriebe drauf sind, wo Betriebe drauf sind, die man besuchen kann, wo man sich das auch wirklich anschauen kann. Ich lade alle ein, einmal einen Urlaub am Bauernhof zu machen. Also das finde ich, wenn ich möchte, dass die Kinder einen Zugang kriegen, wie ist Landwirtschaft, ist alternativ zu allen Urlauben, die man gerne macht, so einmal eine Woche Urlaub am Biobauernhof, glaube ich, was ganz
Wunderbares.
Vielleicht
wäre das eine schöne Alternative zum Schulskikurs.
Das Urlaub könnte werden, wer weiß. Ja. Also eben einerseits genau als öffentlicher Auftrag vielleicht, das ist ja eine gute Idee, ich bin noch gar nicht gekommen, aber das ist ja eine gute Idee, aber auch für Familien, also ich muss ehrlich sagen, die Kinder sind sowas von zufrieden, entspannt und glücklich.
Sie sind selig und mit den Viechern.
Sie sind selig und man hat einen Urlaub, man muss nicht ständig der Zirkusdirektor für die Kinder sein, weil sie selber sich auch was suchen. Und dieses Erden, das was man da so spürt, diese Ruhe, dieses Herunterkommen, das könnte ich mir vorstellen, würde auch gut tun uns als Gesellschaft. Ja, und insgesamt einfach die Wertschätzung für Lebensmittel in unserem Gesamtsystem, weil auch wenn alles teuer geworden ist, wir geben immer nur 10% unseres Einkommens für Lebensmittel aus und 90% für alles andere. Wir müssen die Wohnung bezahlen, wir müssen die Energiepreise bezahlen, keine Frage. Und dennoch sollten wir uns, viele von uns, ich weiß, dass ich nicht alle über diese Dinge Gedanken machen können, aber viele von uns einfach auch überlegen, was ist es mir wert? Denn es ist die eigene Gesundheit, es ist das Wohlbefinden, es ist die Gehirnleistung, es ist das Klima, es sind unsere Insekten, es sind die Schmetterlinge, es sind die Bienen, es ist der Boden, es ist der Regenwurm. Es ist Unglaubliches,
unser Leben.
Die Biobauern und Biobäuerinnen quasi der Gesellschaft, den Menschen zur Verfügung stellen, gerne und es auch können, wenn es denn angenommen wird.
Sehr schön, das waren jetzt sehr schöne Worte. Aber du kommst mir nicht aus, weil jeder meiner Podcast-Gäste verrät mir am Ende immer seine kulinarischen Vorlieben. Und die möchte ich auch gern von dir wissen, Susi. Was erfreut denn deinen Gaumen und deinen Magen? Gibt es etwas, wo du sagst, boah?
Ich bin ein Allesesser. Ich liebe Salat, Gemüse und Fleisch. Und
so eine Speise, die das Herz erwärmt?
Gemüsenudeln.
Gemüsenudeln?
Gemüsenudeln. Wenn ich alleine für mich was kochen muss, dann mache ich mir eigentlich immer Gemüsenudeln.
Gemüsenudeln hast aber normale Pasta mit einer Gemüsesoße, oder?
Nein, ja, genau, also Nudeln, Bandnudeln,
ja.
Und dann einfach Gemüse rösten und ein bisschen Schlagobers drauf, ein bisschen Käse drauf und dann würzen mit etwas Salz, Pfeffer und Chili. Mehr brauche ich nicht. Das geht total geschwind, das ist irrsinnig schnell gemacht.
Gemüse und der Saison nehme ich.
Alles, also was gerade da ist, eine gute gutes Restl verwerten eigentlich, was halt gerade da ist. Und manches Mal, wenn noch Schinken da ist, tue ich mir den auch rein. Aber eigentlich waren es für mich allein auch Gemüsenudeln. Aber ich oute mich, ich mag gern einen Schlagobers.
Das ist total in Ordnung.
Super. Genau.
Ja, sehr schön. Genau. Da haben wir jetzt ein kleines Rezept auch noch gekriegt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das Dankeschön. War sehr spannend, Susi. Ja, also
ich bedanke mich.
Viel gelernt über die Biolandwirtschaft. Wunderbar. Kurz noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es auch interessiert und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bitte nicht vergessen, abonnieren, dann gibt es eine Erinnerung, ist auf allen Plattformen, Podcast-Plattformen möglich. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören. Gut, das war's fürs heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.